jedes Mal dasselbe. Mikros, ist es laut oder zu laut? Okay, gut. Jedes Mal dasselbe. Ich muss immer meine Sachen erstmal sortieren. Aber das ist halt so. Muss ich erstmal tief durchschnaufen. Ich habe mich in den letzten Tagen, letzten Wochen und etwas übertrieben gesagt, sogar in den letzten Monaten ausschließlich mit diesem Versen beschäftigt. Und je mehr man sich mit so einem Psalm beschäftigt, desto gewichtiger wird das Ganze und desto schwieriger wird es dann auch ein bisschen zu filtern, was ist wichtig und was ist weniger wichtig. Es ist alles wichtig. Was sage ich heute? Was ist heute dran? Der Psalm 23, auf den wir heute eingehen, wird den meisten Christen bekannt sein und trotzdem ist er immer wieder neu. Neu im Sinne von frisch und lebendig und jetzt und heute. Und das ist auch mein Wunsch an uns alle, die wir jetzt hier sind, dass wir das so sehen. Nicht in der Haltung, kenne ich schon, brauche ich nicht, habe ich schon, weiß nicht, 5-mal oder 10-mal gelesen. Ich sagte, ich habe den jetzt einige Male gelesen. Ich verzichte drauf, wie viel. Ich muss sagen, eigentlich weiß ich gar nichts. Ja, oder noch zu wenig. Aber macht nichts. Wir können da heute gemeinsam mit reingehen. Und sollte irgendetwas, wonach eure Ohren jucken, am Ende nicht gesagt sein, macht auch nichts, könnt ihr zu Hause weiter bewegen. Ja, weil dieser Psalm, über den könnte man eine ganze Konferenz, vielleicht 2 Konferenzen halten, wenn man das möchte. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir erkennen, dass sich der lebendige Gott uns immer wieder neu vorstellen möchte. Dass wir ihn heute ergreifen. Und wir haben jetzt verschiedene Predigtserien oder Themen gehabt. Wir hatten zum Beispiel diese ganz tolle Serie, der Ich Bin, wo wir die einzelnen Aspekte, die Jesus auf sich bezieht und sagt, ich bin das Leben, ich bin die Auferstehung, ich bin die Wahrheit. Andere Reihenfolge, aber egal. Du nimmst es so, wie der Herr dir erscheint. Ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Wasser des Lebens. Und das Gleiche macht der Herr auch in diesem Psalm. Er stellt sich uns vor. Und hier auf eine Art und Weise, wo vielleicht der ein oder andere sagt, kann ich ja gar nichts mit anfangen. Ein Schafhirte. Ein Hirte. Was ist das? Ja, ich habe gedacht, okay, ich persönlich habe gedacht, jetzt muss ich erstmal einen Hirten kennenlernen, damit er mich in Unterricht nimmt, ich vielleicht eine Nacht bei dem mal übernachte auf dem Feld und ich einen Eindruck bekomme, was ist denn da so los? Was passiert da so? Ich habe zwar einen gefunden, der das früher schon mal gemacht hat, aber um das Ganze geht es gar nicht, ja? Sondern der Herr selber präsentiert sich uns, zeigt sich uns und in einer Art und Weise, die so vielfältig ist, so umfassend ist, dass wir immer wieder neu erstaunt sind, wer er ist und was er macht und was er tun möchte. Und ich glaube auch, ich werde nachher natürlich in die Details gehen, in all unseren unterschiedlichen Lebenssituationen. Da gibt es Lebenssituationen, die sind jauchzend und da gibt es Lebenssituationen, die sind schwarz, dunkel, ja. Aber er sagt immer wieder, ich bin bei euch. Aber ich nehme jetzt nicht alles vorweg. Ja, ich möchte denn als erstes den Psalm vorlesen. Und mir ging so durch den Kopf, das nehme ich kurz vorweg, dass die Überschrift dieses Psalmes heißt, ein Psalm. Was kommt jetzt? Im Hebräischen hat das Wort Psalm, gibt es da verschiedene Facetten davon, was ein Psalm ist. Und hier heißt es so viel wie ein Saitenspiellied. Ein Lied, das auf einer Harfe oder einer Gitarre oder was man damals zur Verfügung hat, gespielt worden ist. Dabei bleibe ich jetzt mal und wir haben das nicht einstudiert oder einprobiert, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Die Anna wird spielen. Ah. Und ich werde dazu parallel versuchen, nicht abgelenkt zu sein, sondern den Psalm vorzulesen. Ja. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Amen. Das war gut. Das war richtig gut. Ja. Haben wir Folien? Ja, wir haben sogar Folien. Ich habe das extra auch mit aufgeschrieben, nicht nur Psalm 23, sondern der Schwerpunkt liegt für mich fokussiert auf den Hirten. Und hier erscheint er uns sogar als der gute Hirte. Ich war dazu geneigt, das Wort noch etwas zu optimieren und zu sagen, der beste Hirte. Aber das soll am Schluss jeder selber für sich beurteilen. Er ist gut und so möchte uns auch erscheinen. Vielleicht nehmen wir mal das erste Bild. Ist das 6? Folie 6? Ja, genau. Das ist eine Person, aber ich wollte sie zweifach aufnehmen. Vor kurzem waren wir in Südtirol und wir wussten das im Vorfeld schon, da gab es einen sogenannten Schafalbabtrieb. Genau. Also wir sind heute nicht beim Abtrieb, aber das war nun mal der Hintergrund und ich war voller Freude und ich trage es immer noch in mir, einfach mal so einen Haufen von Schafen zu sehen und so viele Hirten zu sehen. Und wie das Ganze abläuft. Ja, das ist nicht der Inhalt meiner Predigt, aber das, was ich mitgenommen habe an dem Tag. Und da waren ganz viele Dinge, wo ich sage, das könnte man in eine ganze neue Botschaft einflechten, wie sich so Schafe verhalten. Aber das ist heute nicht mein Anliegen. Wir haben hier einen Hirten. Ich glaube, das ist ganz gut zu erkennen. Und auf seinem Rücken, ich muss das extra nochmal erklären für diejenigen, die zu Hause kein Bild haben, kein Video haben, ein Hirte auf seinem Rücken hat einen Rucksack und in diesem Rucksack ist ein Schaf, ein Lamm. Ja. Und ich vermute mal, dass dieses Schaf ähnlich wie bei Lukas 15 ausgebüxt ist, wie man das im Neudeutschen sagt, also abgehauen ist. Und er hat es gesucht, hat es gefunden, hat es auf seine Schulter getan und bringt es wieder zurück. In dem Lukas 15 heißt es dann noch, und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ja, weiß ich nicht, ob es heute auch verlorene Schafe unter uns gibt. Lass dich finden, lass dich zurückbringen. Und dem Hirten ist das nicht zu mühsam. Er sagt sogar hier in diesen Versen, wenn einer 100 Schafe hat, dann lässt er die 99 stehen und rennt diesem einen nach, ob er es findet. Und wenn er es hat, dann legt er es auf seine Schulter und bringt es wieder zurück. Ja, damals hat man es so gemacht. Ich denke heute, das mit dem Rucksack ist eine ganz feine Sache. Da hat man es gleich verstaut. Und man sieht dem Schaf auch an, also das würde ich jetzt interpretieren, das fühlt sich richtig wohl, dass es nicht selber laufen muss, sondern dass es zurückgetragen wird. Ja, und wem es nicht passt, ich glaube, wir alle sind Schafe. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das auch, wenn wir jetzt auf den Psalm eingehen, wir sind Schafe. Ja, und wenn du diese Position eines Schafes nimmst und die Perspektive eines Schafes nimmst, schau auf den Hirten. Dieser Hirte, der schaut nur auf dich. Ja, und da gehe ich gleich noch ein. So, dann habe ich Folie 10. Ich hoffe, dass es mir glückt, dass ich nicht zu sehr stackse in dem, was ich sagen möchte. Ein Psalm, ein Seitenspiel, das haben wir gerade praktiziert, von David. So, jetzt müssen Sie denken, mach doch mal ein bisschen schneller, das kenne ich doch alle schon. Ich glaube aber, dass das wichtig ist. Jedes einzelne Wort in diesem Psalm hat seine Bedeutung. Echt? Also, wenn ihr heute etwas nicht mitbekommt, schlagt es nochmal auf und ihr werdet sehen, boah, jedes Wort. Und dieses Wort ist von David. David hat das aufgeschrieben. Und ich finde das ganz wichtig und ich glaube, dass das ein Schlüssel ist, um diesen Psalm auch zu verstehen. Das Wort David, der Name David, hat eine Bedeutung. Fast jeder Name in der Bibel hat eine Bedeutung. Mein Name ist Michael. Ich sage das auch an dieser Stelle. Michael heißt im Hebräischen, wer ist wie Gott? Wer ist wie El? Wer ist mit Gott zu vergleichen? Die Antwort, niemand. Ja, und das ist auch meine Botschaft. Das hat der Herr mir mit aufs Herz gelegt, dass ich gerne über ihn mitteile und dass ich ihn groß machen möchte. Er ist schon groß. Aber er braucht auch Menschen, die ihren Mund aufmachen und von ihm erzählen. David, jetzt kommen wir zurück. David heißt der Geliebte. Von Gott geliebt. David war von Gott geliebt. Und ich glaube, dass er das auch relativ schnell mitbekommen hat, dass er in Gottes Liebe steht, dass er in Gottes Liebe versorgt ist, dass Gott sich wirklich um ihn kümmert. David war ihm nicht egal. Er kannte David mit Namen. Und ich glaube auch, dass es für uns ganz wichtig ist, dass wir erkennen, wir sind von Gott geliebt. Jeder Einzelne, der hier ist und auch jeder Einzelne, der zuhört und auch die, die nicht zuhören, jeder Einzelne ist von Gott geliebt. Und wenn du das weißt, dann erschließen sich auch die Zusammenhänge, die gleich in diesem Psalm kommen, wo du vielleicht sagen könntest, hä, ist das wirklich so? Ja, in Gottes Beziehung, in der Beziehung zu Gott, in der Liebe zu Gott ist das so. Da sagt hier ein Psalm Davids, der Herr ist mein Hirte, der Herr ist mein Hirte. Und ich möchte auch diesen Zusammenhang, das ist Folie 11, da kann es sein, dass es ein bisschen stacksig kommt, aber trotzdem ist mir dieses Anliegen wichtig. Wir lesen aus der Luther-Übersetzung, der Herr ist mein Hirte. Das Wort Herr im Hebräischen ist diese Abkürzung, dieses sogenannte Tetragramm, was heißt Ich bin. Mose hat mal gefragt, den Herrn, als er ihm das erste Mal begegnet ist, was soll ich denn sagen, wie du heißt? Was ist denn dein Name? Und sagt Gott zu ihm, ich bin der ich bin. Ich bin. Und das war jetzt nicht nur, dann bist du halt, sondern alles, was ihr zum Leben braucht, alles, was auch mein Herz in mir hat, was ich euch sein will, das bin ich für euch. Das will ich für euch sein. Denkt an die Ich-Bin-Worte. Er möchte unser Leben sein. Ja, er möchte unser Leben sein und so vieles mehr. Und diesen Herrn betet er an und spricht er an und sagt, der ist mein Hirte. Die Juden damals, ich weiß nicht, ab wann das so kam, ich glaube so 400-500 Jahre vor Christus, haben sich irgendwann mal nicht mehr getraut, diesen Namen auszusprechen, ob jetzt Jahwe oder wie auch immer. Und sie haben dann Adonai eingesetzt, das heißt der Herr, der, dem ich gehöre, der, der sagt, wo es lang geht. Und das ist auch gut. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Ja, der Herr ist mein Hirte und mir wird nichts mangeln. Nee, da komme ich gleich noch zu. Entschuldigung, ich habe einen Sprung gemacht. Der Herr ist mein Hirte. Und jetzt dieser Offenbarungsschritt. Wer ist denn dieser Hirte? Alle, die hier sitzen, werden sagen, komm, mach doch nicht so langsam. Da kommt dann Folie 12. In Johannes 10 heißt es, sagt Jesus von sich, ich bin der gute Hirte. Er macht noch ein bisschen drumherum, warum er das ist. Aber das müssen wir heute unbedingt mitnehmen. Im neuen Bund offenbart er sich selbst. Jesus Christus offenbart sich selbst als dieser gute Hirte. Und ich möchte einige Verse dazu vorlesen aus Johannes 10, damit klar wird, was er heute im neuen Bund für uns tut. Das ist genau das. Man kann das ganze Kapitel lesen und es kommen dann noch mehr Nuancen raus, was er ist, was er tut. Aber ich lese das einfach mal so vor, wie ich es hier abgedruckt habe und gehe dann auf den einen oder anderen Aspekt ein. Jesus sagt von sich, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es in Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Ich weiß, dass das jetzt ein bisschen viel Text war, aber es ist ganz wichtig, dass wir dieses Wort kennen. Jesus Christus ist gekommen, dass wir das Leben haben. Ich habe das an der einen oder anderen Stelle schon mal gesagt. Bevor ich zum Glauben kam, hat mich dieser Vers angesprochen. Ich bin gekommen, dass ich das Leben habe und dass ich es überfließend habe. Diese Art von Leben hatte ich nicht. Das war was ganz anderes. Er möchte uns sein Leben geben, möchte uns Anteil haben an einer neuen, ganz neuen Qualität von Leben. Im Griechischen heißt es Zoe, aber das bringt jetzt nichts, um auf die Begrifflichkeiten einzubringen. Es geht nur darum, dass es ein anderes Wort ist als das übliche Wort. Und er möchte, dass wir dieses Leben haben. Und nicht nur so einfach, oh, jetzt habe ich ein neues Leben, sondern dass es überfließend in mir ist und bleibt. Ja, und wer Mangel hat, wir kommen gleich noch auf dieses Wort, komm zu ihm. Komm zu ihm, er möchte dir sein Leben geben und das nicht nur so tröpfleweise, sondern in der Fülle. Ich bin der gute Hirte und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Da spricht er sehr, sehr viel an, was er getan hat. Jesus Christus ist für uns gestorben. Tatsächlich. Also der übliche Hirte würde das wahrscheinlich nie machen. Ja, er stellt hier auch noch so gute Hirten und nicht so gute Hirten auf. Das ist heute nicht mein Thema. Aber Jesus Christus hat das gemacht, auf dass wir heute das Leben haben. Und mich hat das berührt, was dann im Vers 14 steht. Ich kenne die Meinen. Er kennt den Dieter, er kennt die Anna. Euch alle mit Namen, er kennt jeden von uns. Und das nicht einfach so, den habe ich auch schon mal gesehen, sondern er kennt uns wirklich. Und die meinen kennen mich. Da möchte ich kurz innehalten. Als ich das vorbereitet habe, da habe ich gedacht, Herr, ich möchte dich kennen. Bleib da auch kurz mal stehen und sag, Herr, ich möchte dich kennenlernen. Ich kenne dich noch zu wenig. Ja. Selbst Paulus sagt das an einer Stelle. Ich möchte ja ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Ich glaube, wir haben nie genug Erkenntnis. Ja, aber es geht jetzt nicht um äußere Erkenntnis, sondern um Wirklichkeit. Wie bist du? Wer bist du? Was tust du? Ich möchte ihn kennen. Und dann heißt es weiter in Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme. Boah, ich finde das toll. Ja, Schafe sollen die Stimme des Hirten hören. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir mit den Ohren, ich spreche niemanden persönlich an, ich meine das in allgemeiner Form, und wer sich angesprochen fühlt, auch gut, dass wir harthörig manchmal sind, schwerhörig. Ja? Wenn du so ein Wort hörst wie Psalm 23 und du kannst da jedes andere Wort einsetzen, dann sagst du, oh, habe ich schon mal gehört. Kenne ich schon. Und wir Christen neigen manchmal dazu, hörst du irgendeine Geschichte aus der Bibel, ist okay, habe ich schon mal gehört. Ja, die hast du schon mal gehört. Vielleicht hast du auch schon 10-mal gehört. Aber der Herr möchte immer wieder neu, frisch und lebendig jetzt, im Heute, zu uns sprechen. Und das ist das wahre Hören. In Offenbarung 2 und 3 sagt er 7-mal, dass wir seine Stimme hören müssen. Wie der Geist zu den Gemeinden spricht. Ich lasse das mal so weit offen. Ja, aber ich möchte seine Stimme nicht nur hören, sondern verstehen. Da ist da irgendwo hinten ist eine Stimme. Ah, das ist der Hirte. Das war hier wahrscheinlich gemeint. Aber wir dürfen weitergehen. Wir müssen ja auch noch verstehen, was er sagt. Ja, es gab an der Zeit, als der Herr auf dieser Erde war, da sagt es ja, mein Volk hört mich, aber sie verstehen nicht. Ja. Wollen wir nicht, dass das so bei uns ist. Und sie folgen mir. Und sie folgen mir. Das ist ein ganz neues Fass. Ja. Die Schafe, die folgen diesem Hirten nach. Wenn die jetzt jeder so seinen Weg geht, das wird ein bisschen durcheinander. Sie folgen ihm. Und ich glaube, in der Gegenwart dieses Hirten, ihm nachzufolgen, da geht es ihnen auch gut. Da sind sie auch voll versorgt. Ich lasse das dabei, weil wir ja noch einiges zu lesen haben und vorzutragen haben. Auf der Folie, weiß ich jetzt gar nicht, 14, heißt es, mir mangelt nichts. Mir fehlt nichts. Ah, stimmt das? Ja, genau. Ich habe mir im Vorfeld, um das zu erklären, sage ich das jetzt, die Mühe gemacht, den Psalm in der Lutherbibel, aus der Lutherübersetzung 2017 darzustellen, weil die vielleicht eingänglichste und bekannteste Variante der Übersetzung ist. Nun ist es aber so, dass das Hebräische nicht sagt, so, das Wort steht nur für das, sondern jedes Wort hat eine Bedeutungsvielfalt. Also es ist nicht nur ein Wort, das ich so übersetzen kann, sondern es gibt Variationen und Ergänzungen. Ja. Ich glaube, das bekannteste Wort, das wir kennen, ist das Wort Shalom. Ich gehe nicht in die Tiefe, aber ich glaube, das sind 12 Bedeutungsinhalte, die man mindestens übersetzen kann. Es ist nicht nur Friede und Frieden, sondern auch Wohlwollen, Wohlgefallen, die Zuneigung Gottes, die er uns gibt und eine ganze Palette mehr. Und so ist das auch mit diesen Worten, die wir hier sehen. Also man kann jetzt nicht Interlinearübersetzung, zack, 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 zack und dann weiß man genau, was das bedeutet. Das ist eine Möglichkeit. Mir wird nichts mangeln. An nichts fehlt mir. Mir fehlt nichts. Das sind so weitere Bedeutungs- Möglichkeiten. Ich habe früher schon mal in einer Auslegung gelesen über dieses mir mangelt nichts, dass das Hebräische sagt, oder die Zeitform, die das Hebräische hier hat, mir hat nichts gemangelt, also in der Vergangenheit hat mir nichts gemangelt, mir mangelt heute nichts und mir wird auch in Zukunft nichts mangeln. Das steckt alles in diesem Wort drin. Also darf man das so übersetzen? Und das ist auch gut so, und das ist auch eigentlich unsere Erfahrung, weil ich weiß, dass mir in der Vergangenheit nichts gefehlt hat, weil ich mich auf Gott verlasse und Gott mit mir ist, wird mir auch in Zukunft nichts fehlen. Das müssen wir festhalten. Ja, es gibt uns Zuversicht. Ja, wir vertrauen auf den Herrn, auf seine Zusagen. Und ich habe einen ganz tollen Vers gefunden dazu, meiner Ansicht tollen Vers, Philipper 4, Vers 19. Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. So, jetzt sagt dieser Vers eigentlich, ha, ich habe ja doch Mangel. Aber wie gehst du mit diesem Mangel um? Kommst du zu ihm und sagst, Herr, ich habe Bedarf, ich brauche dich. Ich komme hier nicht weiter. Und forderst du diesen Vers ein oder stellst dich da drauf und sagst, Herr, füll du meinen Mangel aus. Und er möchte nicht nur einfach so das raus und das rein, sondern er möchte das tun nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Das ist viel, viel mehr, als ich überhaupt sagen könnte. Vielleicht lesen wir das her nochmal mit dem Becher, der überfließt. Er möchte all unseren Mangel ausfüllen. Und deshalb kann ich auch sagen, ich habe das hier auf die Kurzform gebracht, mir fehlt nichts. Mir fehlt nichts. Nehmt das mit, mir fehlt nichts. Ich selber habe mal diese Erfahrung gehabt, also ich werde mich heute ganz kurz halten mit Beispielen aus meinem Leben, nicht weil ich da nichts zu erzählen hätte, sondern weil wir dann nie fertig werden würden. Wegen der Beispiele. Ich habe mal Jura studiert. Ein komplettes Studium. Ich war im juristischen Staatsexamen und die Prüfung ging negativ aus. Habe es nicht geschafft. So, weil ich vielleicht davor zu faul war, habe ich dann richtig geklotzt und geknüppelt. Examensvorbereitungs-Crashkurs gemacht und hatte auch ein sehr, sehr gutes Empfinden, war dann wieder im ersten Staatsexamen. Ich bin nochmal durchgefallen. So, damals war das so, Studium komplett nicht geschafft. Ich stand auf einmal vor nix. Ich hatte ja Abitur, nur hatte ich halt, aber mit dem konnte ich sich nichts kaufen. Hatte keine Ausbildung, musste komplett neu orientieren. Was mache ich denn jetzt? Was ist denn jetzt mein Weg? Wie geht es denn weiter? Ich hatte 184 schriftliche Bewerbungen. Damals hat man das alles ein bisschen anders gemacht. Erst die 184. war es. Und das war dann ein Arbeitsplatz, wo ich froh war, dass ich ihn hatte, erstmal. Aber er war so mühsam. Ich war Berufseinsteiger, null Ahnung, ja, und musste viele Dinge bewältigen, die mich komplett überfordert haben, aber auch gefordert haben. Ja. Das andere war, der Verdienst, den ich damals hatte, geht mir jetzt nicht um Verdienstnörgelei, sondern wir haben wirklich wenig Geld verdient. Aber in all dieser Zeit, deshalb sage ich das, hat der Herr uns versorgt. Wir hatten nie Mangel. Der Herr war mit uns, konnten uns sogar Urlaube leisten. Wir haben vielleicht ein bisschen abgespeckt, indem wir Campingurlaub gemacht haben, ganz einfach, auch in der späteren Jahreszeit, wo es nicht mehr so viel kostete. Aber wir konnten unseren drei Kindern auch in dem Rahmen unserer Möglichkeit das alles geben. Das ist jetzt vielleicht ein mini kleiner Ausschnitt, der nicht alles sagt. Ja, aber trotzdem möchte ich damit sagen, es gibt schon Mangelsituationen, es gibt Dinge, wo wir sagen, es könnte ja auch anders sein. Und bei David war das genauso. David befand sich auf der Flucht vor Absalom. Absalom war sein Sohn und dem ging irgendwann mal durch den Kopf, dass er ja vielleicht der bessere König wäre. Er hat gedacht, er will auch König sein. Aber dies jetzt nicht mit abwarten und wenn mein Vater dann gestorben ist, dann werde ich König, sondern er wollte ihn jetzt umbringen und jetzt König sein. Das ist vielleicht die Kurzform. Aber in dieser Situation befand sich der David, also es war nicht so einfach. Und vorher hat er den Saul gehabt. Der Saul war König von Israel und irgendwann mal war er neidisch auf David und versuchte ihn dann auch umzubringen. Ich sage das deshalb, damit wir die Situation nicht idealistisch einschätzen und sagen, ist ja alles immer gut. Nein, es ist nicht immer alles gut und es ist manchmal richtig eng, kann es eng werden im Leben, was uns alles so begegnet. Da gibt es noch viele weitere Geschichten von David. Ich bin immer wieder fasziniert über seine Lebensgeschichte. Ja, schaut euch das selber mal an. Aber nehmt heute mit, mir fehlt nichts, mir mangelt nichts, weil er sich um mich, um uns kümmert. Und im Vers 2 heißt es, er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Das werde ich etwas kürzer halten. Auch hier habe ich nochmal geguckt, was ist denn der Bedeutungsinhalt? Und ich glaube, der Bedeutungsinhalt ist erstens der, er führt. Gott führt uns. Nicht irgendjemand, sondern Gott selber führt uns. Und sein Anliegen ist, uns genau dahin zu bringen, wo es grüne Auen gibt. Grüne Augen sind so Niederungen, meistens an Bächen und Flüssen, wo viel Gras und Grünland ist, wo man gut als Schaf weiden kann, wo es üppig ist, erstmal Perspektive Schaf, wo man zur Ruhe kommt. Tatsächlich braucht auch ein Schaf Ruhe. Ja, darf nicht hektisch sein. Hier heißt es auch stilles Wasser. Stilles Wasser ist in dem Sinne nicht rauschendes, schnell fließendes Wasser, so wo es vielleicht noch gefährlich wird, sondern wo der Herr uns zur Ruhe kommen möchte. Und ich glaube, das ist auch im Reich Gottes ein Geheimnis, dass uns der Herr erstmal zur Ruhe bringt. All deine Hektik, all deine Geschäftigkeit und all den Stress und Trubel ablegen, oder das sagt sich jetzt so einfach, aber das möchte der Herr in uns wirken, dass wir wirklich zur Ruhe kommen. Ja, auch zur Ruhe kommen von unseren eigenen Werken. Was möchte Gott tun? Was muss man machen? Ja, und Christen neigen dann auch dazu, dieses Werk, jenes Werk und dieser Dienst und wer weiß was alles, muss alles gemacht werden. Aber komm erstmal in Gott zur Ruhe und lass dir von Gott zeigen, welche Werke er für dich vorbereitet hat. Das heißt, wandelt in den von Gott vorbereiteten Werken. Also nicht zack, zack, zack und hudel, 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 sondern er hat es vorbereitet und er möchte, dass wir darin ruhen, darin wandeln. Dann überspringe ich das, da gäbe es sicher noch viel dazu zu sagen. Vers 3. Er erquicket meine Seele. Er erquicket meine Seele. Haben wir das auch hier? Ja. Auch da habe ich nochmal nachgeguckt, welche weiteren Bedeutungsinhalte das haben kann. Meine Seele bringt er zurück. Meine Seele stellt er wieder her. Meine Lebenskraft bringt er zurück. Wie häufig sind wir in unserem Leben frustriert, deprimiert, manche bis zur Depression. Aber der Herr sagt, ich sehe das. Ich sehe dich und ich möchte dich neu erfrischen. Lass dich von mir erfrischen. Du musst nicht in dem bleiben. Das sage ich jetzt so einfach. Ich habe auch solche Phasen durchgemacht. Aber die Frage ist immer, wie gehe ich damit um? Komme ich zu ihm? Lasse ich mich von ihm erfrischen? Lasse ich mich von ihm erquicken. Er möchte uns auf rechter Straße führen. Ja, auch hier gäbe es sicher viel, viel zu sagen. Es heißt auf Pfade der Gerechtigkeit. Aber eigentlich geht es darum, dass wir den Weg erkennen, den der Herr mit uns gehen möchte. Ja, es gibt so viele Lebenssituationen und Entscheidungen in unserem Leben, wo wir auch mal falsch gegangen sind. Aber wir können zu ihm kommen und fragen, ja, was ist denn dein Weg? Tue mir kund deinen Weg. Und selbst wenn wir mal einen falschen Weg gegangen sein sollten, kann er korrigieren und uns wieder zurückbringen auf den Weg, der wichtig ist. Also jetzt, wenn ich das Studium noch mal reinnehme, muss ich sagen, okay, wie viele Jahre habe ich verpasst? Und es gab auch andere Dinge, wo ich sagen könnte, nachträglich habe ich verpasst. Der Herr hat in all den Dingen gewirkt, mir auch den Weg zu zeigen, den ich gehen darf und den ich gehen soll. Ja, weil das tut er um seines Namens willen. Ich habe da ein bisschen gebrütet. Wir denken manchmal, er tut es um meines Namens willen. Nein, er tut es um seines Namens willen. Sein Name, hatten wir am Anfang gesehen, ist der Ich Bin. Er möchte uns versorgen. Da lässt er sich umgangssprachlich gesagt nicht lumpen. Er möchte uns komplett versorgen. Er möchte bei uns sein, auch in solchen Situationen, wo wir sagen, nee, brauche ich nicht, will ich nicht. Er bringt uns zurück. Er erquickt uns, er ermutigt uns. Und das tut er um seines Namens willen, da er ist treu und bleibt auch treu. Ja. So, jetzt kommt, wir machen Folie 16. Etwas, was vielleicht sich gar nicht so nett anhört, was aber in unserem Leben auch vorkommt. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Denn du bist bei mir. Ja. Physisch gesehen war da wahrscheinlich eine Schlucht, möglicherweise komplett dunkel, da konnte er nichts sehen. Da sind vielleicht Räuber, gefährliche Tiere, in einem anderen Zusammenhang Bären und Löwen. Ja, aber selbst wenn das nicht in unserem Leben so ist, dass da Bären und Löwen rumhüpfen, es gibt schon Situationen, die sind uns dunkel. Oder mit einem Schlagwort gesagt, da wird uns schwarz vor den Augen. Welcher Mensch hat nicht schon Täler gehabt? Ich mache das erstmal ganz einfach. Täler. Nicht da oben auf dem Berg und man sieht alles und alles gut, sondern auf einmal bricht irgendwas in unserem Leben zusammen. Und das ist vielfältig, da kann die Auflistung nicht vollständig sein. Manchmal stirbt jemand. Manchmal ist es ein Teil unserer Eltern oder beide, manchmal vielleicht unser Ehepartner und auf einmal sind wir alleine. Am Freitag war es, habe ich mit einer Schwester gesprochen. Sie sagt, es ist so ein Thema, dass Menschen sagen, sie sind allein, sie fühlen sich einsam. Das ist ganz konkret. Menschen, die sich einsam fühlen. Ich habe da jetzt keine Abhilfe, aber ich kann nur sagen, Gott ist bei dir. Gott tröstet dich. Gott gibt dir Zuversicht. Gott möchte dir helfen. Oder manchmal ist es eine Krankheit. Manchmal nur eine Krankheit. Manchmal vielleicht aber auch eine Krankheit, die zum Tode führt. Auch das haben wir schon erlebt. wie gehst du damit um? Wir hatten einen Bruder, ich spreche jetzt nicht von Karl, sondern von jemand anders. Karl kann ich das auch sagen, aber der hat im Angesicht dieser Diagnose, dieses Ergebnisses, hat er den Herrn in dieser Zeit über die Maßen gewonnen, hat zugenommen an Herrlichkeit von ihm und hat allen mitgeteilt vom Herrn. Nicht die anderen mussten ihn ermutigen, sondern er hat in dieser Situation die anderen ermutigt. Das kann man nicht machen. Das zeigt aber, der Herr war mit ihm und hat alles noch ausgefüllt, was er vielleicht noch nicht hatte vorher. Das ist Herrlichkeit. Das macht der Herr. Ja. Ich kann auch ganz kurz von mir sprechen, obwohl das vielleicht eine Bagatelle ist, aber nee, ich sehe das nicht als Bagatelle. 2022 hatte ich ja diese Herzinsuffizienz, diese Herzschwäche, physisches Herz, das nicht mehr mitgemacht hat oder sehr, sehr eingeschränkt mitgemacht hat. Ja, wenn dann auf einmal das Herz nicht mehr so möchte, wie es eigentlich sein sollte, dann muss man sich auch damit auseinandersetzen, dass es irgendwann mal der letzte Herzschlag ist. Und man kriegt einen ganz neuen Blick für das Leben, für die Dinge, die einem begegnen. Natürlich bittet man um Wiederherstellung. Und ich bin immer noch im Wiederherstellungsprozess. Der Herr hat mir auch einige Dinge gezeigt, die ich an mir ändern muss. Oh, das möchten wir nicht immer ganz gerne, dass er an uns doktert. Aber manches müssen wir einfach ändern. Lebensstile, Lebenshaltung. Ich sage nicht immer, ist das schuld. Aber auch das ist ein Aspekt in unserem Leben. Ja. Oder du bist in der Schule, in der Arbeit und auf einmal wirst du, wie man neudeutsch sagt, gedisst oder gemobbt. Kommst nicht mehr klar. Kriegst deine Arbeit nicht mehr geleistet. Ja. Und gehst darin dann unter. Auch das ist so ein tiefes Tal, eine Schlucht der Dunkelheit. Aber ich möchte da jetzt nicht bleiben, sondern genau dieses, denn du bist bei mir. Denn du bist bei mir. Ja, das gibt uns Trost und Zuversicht. Die Worte kommen später auch nochmal vor. Trost und Zuversicht. Ich brauche das. Dieses Bewusstsein, Gott ist mir gegenwärtig. Jetzt. Nicht irgendwann. Jetzt. Er ist jetzt bei mir. Ja. Ich weiß nicht, ob das sei Mose gewesen. Er sagt, ich gehe keinen Schritt weiter, wenn nicht deine Herrlichkeit vor mir hergeht. Wir brauchen solch ein Bewusstsein, dass der Herr jetzt da ist, dass er uns jetzt versorgt. Und das will er auch. Er wartet nur darauf. Vielleicht für Folie 20 noch mal ganz kurz. Passt vielleicht nicht ganz, aber er ist bei uns und er bleibt auch bei uns. Ja. Ich habe extra darauf verzichtet, sorry, dass ich das nicht gemacht habe. Du kannst zu jedem Vers, zu jedem Teilvers, kannst du ein tolles Bild raussuchen. Das ist gar kein Vorwurf oder irgendwas gegen die, die es machen. Ich würde es auch gerne so machen. Aber ich glaube, ich hätte mich total verzettelt. Ich habe bei Google, bei ChatGPT, wer weiß was, geguckt, was gibt es denn alles für Bilder. Das erschlägt dich irgendwann mal. Und trotzdem dachte ich, das trifft es nicht. Das trifft es eigentlich nicht. Und ich kam mir vor, versucht den Zusammenhang zu erklären. Es spielt einen Unterschied, ob du ein Buch liest. Ich bin jetzt, zwar lese ich viele biblische Sachen, aber nicht der Wahnsinnsbuchleser, der jeden Roman lesen muss. Aber es ist ein Unterschied, ob du ein Buch liest und deine Fantasie oder das gebildet wird und du dir das vorstellen kannst, oder ob du einen Film siehst. Und ich habe das so häufig gehört, dass jemand, der einen Film geguckt hat, hat gesagt, das entsprach nicht dem, was ich da gelesen habe. Ich will das nur so in den Raum reinstellen. Und ich glaube, dass das mit dem Wort des Herrn auch so ist. Wenn du das versuchst, mit einem Bild darzustellen, ist eine Hilfe. Aber wenn du selber dich hineinversetzt und sagst, Herr, ich möchte dich sehen, Herr, ich möchte dich erkennen, malt er sich uns ganz neu vor Augen. Ja. Ich hatte noch diesen Vers gefunden. Ich werde jetzt nicht alle machen. Das ist Folie 21, Römer 8. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, also das Übelste, was es so gibt, und scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Jetzt kommen wir zu Vers 4. 22. Dein Stecken und Stab trösten mich. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und ich denke, was ist das denn jetzt? Was soll denn das? Da ist ein Stück Holz und noch ein Stück Holz. Da ist ein Knüppel. Ja, das eine, der Stock ist so eine Art Knüppel, mit dem man zuschlagen kann. Und der Stab ist eher so zum sich anlehnen und Orientierung geben. Aber wieso soll mich das trösten? Ja, also alle, die eventuell noch religiös unterwegs sind, bitte kauf dir jetzt keinen Stock. Der tröstet dich nicht, sondern du brauchst die Wirklichkeit. Was siehst du? Was siehst du darin? Ja, ich habe da einiges zu gelesen und ich habe auch einiges Hilfreiches dazu gelesen. Das, was mir am hilfreichsten war, war Psalm 119. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Pfad. Ja, vielleicht denkt ihr, das ist jetzt ein riesen Gedankensprung. Aber es geht hier nicht um diesen physischen Stab oder Stock, sondern es geht um die Wirklichkeit, die dies hat für ein Schaf. Es möchte ermutigt werden, es möchte Zuversicht haben, es möchte in der Dunkelheit sehen, ah, da ist jemand, der hat Autorität, der hat Kraft, der führt mich. Ja, und manchmal musst du, Sephora Nelson schrieb das an einer Stelle, mal so einen Stups mit dem Stab an das Schaf machen und dann kriegt das Schaf, ah, du bist ja noch da. Ja, du gibst mir Zuversicht. Und ich glaube, dass eins, was uns wirklich Zuversicht geben kann, sein Wort ist. Ja, das Wort, das wir essen, aufnehmen, kommt da nochmal dazu. Und das Wort, das zu unserer Speise wird. Und das ist sogar Licht in der Dunkelheit. Ja. Und Sephora schrieb dann auch, dass das, vielleicht komme ich da später nochmal dazu, ich weiß, ich bin zeitlich eng dran, dass das etwas ist, was wir immer wieder auch hochholen können. Ja. Ein Wort, das du mal gelesen hast und verinnerlicht hast, das kommt dir genau in dieser Notsituation in Erinnerung. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber bei mir ist das so. Ja. Ich muss das nicht auswendig gelernt haben, sondern der Herr bringt dieses Wort wieder zurück. Und das gibt mir Zuversicht in dieser Situation. Und dann gibt es noch dieses Wort aus 1. Korinther. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Es ist eine Gotteskraft. Wenn wir sehen, dass Jesus Christus für uns gestorben ist und aufgestanden ist und uns das Leben gibt und uns im Leben weiterbringt, dann ist das wirklich eine Kraft Gottes. So, und jetzt muss ich ein Turbo einlegen. Vers 5. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Aus dem guten Hirt wird ein guter Wirt, ein Gastgeber. Ja, sorry, dieses Reimpaar. Aber er möchte uns bewirten, er möchte uns beherbergen. Ja, er möchte uns ein Mahl bereiten. Ja, ich glaube, 24 ist die Folie dazu. Ja, da gibt es Bedränger. Das hebräische Wort heißt eigentlich eher Bedränger, die so drücken. Und ich muss euch sagen, manchmal bleiben diese Bedränger. Manchmal bleiben diese Feinde. Du musst sie nicht als Feinde wahrnehmen, aber es läuft nicht immer alles so, wie du denkst. Aber wie wunderbar ist es, wenn der Herr im Angesicht dieser Bedrängnissituationen oder tatsächlich physisch Menschen uns speist, uns zurüstet, uns Ermutigung gibt, uns einen Tisch bereitet. Machen wir das nächste Foto noch. Ja, haha. Ich gehe mal ganz kurz drum rum, damit ihr das auch physisch seht. Hier gibt es auch einen Tisch. Das ist jetzt nicht hier so einer, sondern es ist das Mahl. Ja, das meint nämlich das Wort. Es geht hier nicht um einen physischen, vom Tischler hergestellten Tisch, sondern es geht, was da drauf ist. Ja, was ist auf dem Tisch drauf? Und bitte, 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 seht das nicht nur, oh, das ist aber schön. Es geht hier nicht um schön. Du kannst es auch toll finden, dass es schön aussieht. Ich finde das Bild richtig schön. Ja, vielleicht hast du einen anderen Geschmack. Ich habe im Internet habe ich mal kurz eingegeben, Festmahltisch. Oh. Was es da alles zu essen gibt und zu trinken gibt. Der Herr selber sagt, ich werde euch ein Mahl bereiten aus fetten Speisen und alten Weinen und weiß was. Ja, da kann unser Herz dann aufgehen. Aber das ist nicht das, was das Eigentliche. Ja, das gibt er uns auch. Aber eigentlich möchte er uns mit sich selber speisen und uns Anteil haben lassen an seiner Fülle. Ja, ich habe da noch, das glaube ich aus Jeremia, habe ich nicht aufgeschrieben, dein Wort, du hattest das vorhin gesagt, dein Wort ward oder wurde meine Speise, so oft ich es empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Das ist diese Speise eigentlich. Jedes Wort darf für uns solch ein Festmahl sein. Vielleicht ist euch das noch nicht so ganz bewusst oder bekannt. Jedes Wort kann gegessen werden. Jedes Wort kann gespeist werden und kann aufgenommen werden. Ja. Ah, es gibt nur noch einen weiteren Aspekt. Du salbst mein Haupt mit Öl. Also jeder, der, ich muss ganz kurz blättern, damit ich ihn dann nicht übertreibe oder untertreibe. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Ich glaube, dass David, als er das gesagt hat, an diese Situation gedacht hat, die dann in 1. Samuel 16 kommt, das ist Vers Folie 28. Und der Herr sprach, auf, salbe ihn, das sagte zu Samuel, denn der ist's. Da nahm Samuel ein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Es geht um den Geist, mit dem uns der Herr salben möchte, mit dem wir ausgestattet werden müssen. Und der gibt uns auch eine gewisse Autorität und eine gewisse Macht oder eine gewisse Vollmacht, in diesen Situationen bestehen zu bleiben. Wenn du dieses Öl nicht hast, dann wird es schwierig. Da musst du schon ganz schön viel eigene Kraft haben. Aber nein, der Herr gibt uns diese Verheißung, dass er uns salben möchte. Ich lese noch kurz vor und dann halte ich es ganz kurz aus Johannes 7, das ist 29. Wer an mich glaubt, von dessen Leibe werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist damals war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Er möchte uns den Geist geben. Jedem von uns möchte er den Geist geben und nicht nur tröpfleweise, sondern die Fülle überfließend, dass wir wirklich an ihm Anteil haben. Und das Ergebnis ist, oder beziehungsweise unsere Wahrnehmung ist, Gutes und Barmherzigkeit werden wir folgen oder folgen mir mein Leben lang. Gutes und Barmherzigkeit folgen mir. Der Herr ist gut. Haben wir schon mal drüber gesprochen und immer auch immer wieder. Verliere diese Sicht nicht, dass er gut ist. Ja, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Damals, als David auf der Flucht war, da war er nicht im Haus des Herrn. Das ist die Übersetzung. Und ich werde zurückkehren in das Haus des Herrn. Richtig. Aber für mich ist es heute diese Haltung, die ich haben möchte, wie Psalm 27, darüber haben wir vor 2 Wochen schon kurz gesprochen. Eines habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich. Das ist Folie 31. Zu wohnen im Hause des Herrn. Zu wohnen im Hause des Herrn. Alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn, um Freude zu haben an seinem Tempel, um einfach nachzudenken, was ist der Herr für mich? Aber bei dem Haus des Herrn geht es nicht, sorry, diesen Satz noch, um das physische Gebäude. Im neuen Bund ist das die Gemeinde. Sind das die Geschwister? Sind das Menschen? Und das ist das, was wir begehren. Wir wollen nicht alleine bleiben, sondern wir lieben die Geschwister. Wie häufig hat es uns erquicket, wenn wir Brüder haben, erblicket, heißt es an einem Vers. Ja. Ich werde jetzt nichts mehr sagen, oder beziehungsweise noch wenig sagen, nur mal was einblenden. Folie 32. Das mag jetzt sehr religiös sein, aber war für mich wichtig. Wir waren in Meran und haben einen Spaziergang gemacht und dann sind wir in eine Kirche gegangen und dann sah ich diese Glasmalerei, Kirchenfenster. Und was ist da drauf? Ein Hirte mit einem Schaf soll wohl Jesus darstellen. Und dann sind wir durch die Kirchenbänke so durchgegangen und dann waren dann an der Seite waren Hinweise auf Martin Luther. Aber jetzt die positiven Seiten, die Luther erwirkt hat, er hat das Wort übersetzt. Und ein Schwerpunkt war der Psalm 23, damals abgedruckt, 1524 und so weiter. Das ist jetzt nur ein Detail, aber ich war so überrascht, ja, in der Gegend sowas zu finden. Ja, der Herr erscheint uns immer wieder. Und jetzt kurz zum Abschluss. Ich melde es nur 37 und dann bin ich fertig. Ich bin fertig. Ich glaube, dass es wichtig ist, ich habe das Wort nicht vollständig, ja, dass wir auch lernen, im Wort zu forschen. Ja, und mir hat das immer was gebracht. Also so Predigtvorbereitung oder wie auch immer du das nennst, sind solch ein Geschenk. Es ist die Herausforderung des Lebens, weil man auch immer wieder an seine Grenzen stößt und sagt, ich kenne das noch gar nicht. Ich weiß das noch gar nicht. Ich weiß auch nicht, wie man es sagen soll. Aber es gibt Brüder und Schwestern, die haben sich schon mit dem einen oder anderen beschäftigt. Als erstes wollte ich nenne drei, ganz kurz, und dann bin ich wirklich fertig. Das ist der Bruder Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon. Und der hat sich mal ganz viel Mühe gegeben. Der hat ein Werk rausgebracht, das heißt Aus der Schatzkammer Davids. Das ist solch ein Werk. Das gibt es auch in Kurzform. Und hier ist er wirklich auf jeden einzelnen Aspekt eingegangen. Und man kann es nehmen, was man nehmen kann. Und das, was man nicht nehmen kann, kann man wieder sein lassen. Gibt es übrigens auch, wer dieses teure Werk nicht kaufen möchte, wer ein bisschen forscht, als PDF runterzuladen. Dann kommt die nächste, das nächste Buch. Ein weiter. Genau. Philipp Keller. Psalm 23 aus der Sicht eines Schafhirten. Finde ich auch ganz wichtig. Hier kriegst du Perspektiven mit, die du natürlich als Nicht-Schafhirte nicht mitkriegst. Also er selber war Schafhirte und nennt da ganz viele Beispiele. Nächste Folie und dann entlasse ich euch. Sephora Nelson, du bist bei mir. Du bist bei mir. Geistlich liebe ich diese Schwester. Das ist genau die Art und Weise von Offenbarung, von Mitteilung, wo mein Herz jauchzt und jubelt. Sie schreibt wirklich offen, ehrlich, warmherzig und trifft die Dinge auf den Punkt. Und hier kommen natürlich noch Aspekte, die konnte ich heute nicht geben oder mitgeben. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt.